Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Von einer Säbelzahnkatze hat man ein Fossil gefunden, das eine Hüftdysplasie hatte. Und dieses Tier konnte praktisch von Anfang an schlechter laufen als seine Artgenossen und konnte eigentlich auch nicht selber jagen oder ein Revier verteidigen. Aber dieses Tier ist alt geworden und wie kann das sein? Und das geht eigentlich nur dadurch, dass Säbelzahnkatzen soziale Tiere gewesen sein müssen, die irgendwie im Rudel gelebt haben.
In den Knochen, die sich im Museum befinden, stecken Geschichten, denen wir bei Beats and Bones schon oft lauschen durften. Und es gibt noch mehr, denn die Knochenarbeit gehört im Museum zum Daily Business, auch zu Florians. Er nimmt sich all den Knochen an, die nicht mehr so schön glatt und stabil sind. Dr. Florian Witzmann, seit 2001 am Museum für Naturkunde Berlin, ist Paläontologe und Sammlungsmanager für fossile Fische und Amphibien und einer der Chefredakteure der Museumszeitschrift Fossil Record. Mit Knochen kennt er sich bestens aus. Zusammen mit seinem Kollegen Oliver Hampe betreut er einen ganz speziellen Forschungszweig, die Paläopathologie. Welche Krankheiten sich an manchen Knochen ablesen lassen und welche Geschichten sich hinter den Diagnosen verbergen, das erzählt er gleich unserem Host Lukas Klaschinski.
Lieber Florian, schön, dass du da bist. Ihr Paläontologen seid es ja gewohnt, eure Forschungsobjekte postmortem zu erforschen. Und wie, das konnten wir in den mittlerweile 40 Folgen Beats and Bones schon erfahren. Darunter die Paläogenetik, Paläozoologie und Paläobotanik. Und als ich von der Paläopathologie erfahren habe, hat sich bei mir sofort das Krimi-Fenster geöffnet. Was unterscheidet deine Arbeit von der, die wir von den Pathologinnen aus dem Tatort oder aus den amerikanischen Krimiserien kennen?
Nun, wir arbeiten nur mit fossilen Skeletten. Das heißt, per Definition ist ein Fossil älter als 10.000 Jahre, also der Rest eines Lebewesens, der älter als 10.000 Jahre ist. Das kann eine Pflanze sein, das kann ein wirbelloses Tier sein oder eben auch ein Wirbeltier.
Oder ein Mensch, ne?
Auch ein Mensch, ja, genau. Wobei hier wieder unterschieden werden muss, die paläontologische Paläopathologie arbeitet mit Fossilien, also wie gesagt älter als 10.000 Jahre, während die Archäologie, die archäologische Paläopathologie, die arbeitet mehr mit den Menschen aus historischer Zeit, also Gräberfelder aus dem Mittelalter zum Beispiel oder Mumien aus dem alten Ägypten. Und das geht dann vielleicht so bis, ja, so 8.000, 9.000 Jahre zurück.
Wow. Wie bist du eigentlich zu deinem Forschungsfeld gekommen?
Also eigentlich bin ich von der Ausbildung her Paläontologe und ich arbeite auch hauptsächlich in der Paläozoologie. Mein Schwerpunkt ist die Arbeit mit fossilen Amphibien und frühen Landwirbeltieren. Und zur Paläopathologie bin ich durch Zufall gekommen. Und zwar hatte ich da Reste von großen Amphibien aus der Triaszeit, also vor etwa 250 Millionen Jahren aus Portugal bearbeitet. Und da habe ich dann zwei zusammengewachsene Wirbel gefunden. Und da habe ich mich schon mal gewundert, warum sind die zusammengewachsen? Und habe ich gesehen, dass auf der linken Seite zwei Rippen angesetzt haben und auf der rechten Seite drei. Und da habe ich gedacht, wie kann denn das sein? Und habe da gerätselt, habe mit Kollegen gesprochen und auch die Literatur gewälzt, bis ich zu dem Schluss kam, das ist eine Pathologie. Und zwar hat sich da ein Wirbel nur auf einer Seite ausgebildet. Das passiert in der frühen Embryonalentwicklung. Da ist also, wie gesagt, nur eine Seite ausgebildet, die andere, da unterbleibt die Bildung dieses Wirbels. Und da kann man sich vorstellen, so ein halbseitig ausgebildeter Wirbel, der wirkt in der Wirbelsäule wie so ein Keil und führt dann zu einer Skoliose. Und was mich damals fasziniert hat, war, dass das bei diesem 250 Millionen Jahre alten Amphib auf die gleiche Weise entstanden ist, wie es heute auch beim Menschen stattfindet. Wir haben das so 4 bis 10 Fälle pro 10.000 Geburten, haben wir auch beim Menschen solche Halbwirbel. Und das ist also genau das gleiche Prinzip, was da also auch schon vor 250 Millionen Jahren bei so entfernt verwandten Lebewesen stattgefunden hat. Da muss es sich also um eine ganz fundamentale Störung des Entwicklungsprogramms handeln. Und das fand ich irgendwie so faszinierend, dass ich gedacht habe, ich schaue mal weiter, ob ich Pathologien finde in den Sammlungen. Und das wurde dann so ein Seitenzweig meiner Forschung, der dann aber über die Jahre hinweg immer wichtiger wurde.
Aber wie kriminalistisch ist das Ganze? Konntest du schon mal die Todesursache anhand der Knochen feststellen? Weil ist das Amphib dann aufgrund der Skoliose gestorben?
Also die unmittelbare Todesursache können wir eigentlich fast nie sagen. Also wir können sagen, dass diese Krankheit, wenn wir eine Krankheit diagnostizieren können, das Tier sicherlich geschwächt hat. Und so eine Skoliose bei diesem Amphib oder später haben wir sowas auch bei dem Dinosaurier gefunden, war sicherlich nicht zum Vorteil von diesem Tier, weil es hat ja ein bisschen eine verkrümmte Wirbelsäule, konnte sicherlich nicht so gut laufen. Aber ob das Tier jetzt wirklich direkt daran gestorben ist, das können wir natürlich nicht sagen. Also es kann sein, dass es so war, dass es einen Nachteil hatte und dadurch der Beutegreifer, der diesem Tier nachgestellt hat, es leichter bekommen konnte. Wir hatten auch mal bei einer sehr alten Schildkröte Knochenkrebs entdeckt, der also bösartig war. Und da können wir vielleicht schon eher sagen, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger zum Tod des Tieres geführt hat.
Der einzige Zeuge, in Anführungsstrichen, den ihr befragen könnt, ist ja der Knochen. Oder gibt es noch andere Indizien, die er mit einbezieht?
Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich der Knochen, weil fossil bleiben nur die Haarteile von den Organismen übrig. Das sind also die Knochen oder auch die Zähne. Zähne sind sogar noch härter als Knochen durch eben die Schmelzsubstanz, die ja den Zahn von außen umgibt. In ganz seltenen Fällen sind manchmal auch Weichteile erhalten. Es gibt zum Beispiel einen Fall von einem Dinosaurier, das ist eine Mumie, wo die Haut als Abdruck erhalten ist und auf der Haut sieht man dann verheilte Verletzungen. Das ist aber ganz, ganz selten. Oder was ich auch spannend finde, da hat mir ein Kollege von erzählt, der hat das auch publiziert, es gibt verschiedene Paläontologen, die sich mit Spuren beschäftigen und der hat sich Spuren von Dinosauriern angeschaut und konnte nachweisen, dass manche von diesen Individuen gehumpelt haben. Ja, und der muss also irgendeine Verletzung oder vielleicht auch eine Fehlbildung an einem der Beine gehabt haben.
Wow. Ihr spielt Doktoren in der Vergangenheit, könnte man sagen.
Ja, schon so ein bisschen.
Und habt ihr dann auch die Möglichkeit festzustellen, warum eure jeweiligen Objekte erkrankt sind? Also ihr könnt die Erkrankung als solches ja feststellen in vielen Fällen, aber warum?
Also zunächst mal, die eigentliche Erkrankung festzustellen, ist manchmal gar nicht so einfach in der Paläopathologie, weil wir eben nur die Knochen haben, ne? Und die Weichteile fehlen. Das heißt, das Wichtigste, was wir erstmal machen müssen, ist, sind die Objekte genau beschreiben, von der äußeren und von der inneren Struktur. Und dann müssen wir uns überlegen, was könnte das sein und mit rezenten Formen vergleichen. Und manchmal ist es tatsächlich so, weil bestimmte Krankheiten manchmal im Skelett die gleichen Veränderungen bewirken, können wir es tatsächlich manchmal nicht sagen, was es ist.
Jetzt frage ich mich bei Tierarten, die wir nicht mehr schützen können, zum Beispiel Dinosauriern. Ich meine, klar, da können wir den Tod feststellen, manchmal nicht, warum die gestorben sind. Es geht ja in deiner Forschung nicht um Mörder, es geht meistens eher um die Krankheiten als um die Todesursachen, richtig?
Genau, ja.
Wem nützt denn das Ganze? Wem nützt denn dieses Ergebnis?
Ja.
Oh, also das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also ich möchte nicht das in Frage stellen, was du da machst, weil ich finde es sehr, sehr spannend.
Also es gibt verschiedene Aspekte. Einmal gibt es einen medizinischen Aspekt, dass man eben nach dem Ursprung und auch der Evolution von Krankheiten schaut. Und das kommt auch dem Menschen zugute, denn ganz oft ist es so, dass die Krankheiten, die wir Menschen haben, älter sind als der Mensch selber. Ah. Und wir müssen dann den Ursprung dieser Krankheiten bei unseren entfernten Vorfahren, ja manchmal sogar bei Amphibien oder Fischen suchen. Und das ist einmal ganz spannend. Dann ist aber auch interessant, wie hat sich die Reaktion des Körpers auf Krankheiten entwickelt. Ein spannendes Beispiel ist zum Beispiel Knochenheilung nach einem Knochenbruch zum Beispiel oder Beschädigung von Knochen. Wie hat sich diese Reaktion auf so einen Bruch oder eine Verletzung durch die Evolution entwickelt? Und da gibt es zum Beispiel einen Fall, die frühesten Wirbeltiere mit Knochen, die haben vor über 400, also fast 500 Millionen Jahren gelebt. Das waren kieferlose Fische. Die hatten außen Knochenplatten, die hatten ein Außenskelett aus Knochenplatten. Und da hat man ein Fossil gefunden, das hat tatsächlich eine Verletzung gehabt an diesen Knochenplatten. Wahrscheinlich durch den, damals gab es große Seeskorpione, die haben Wirbeltiere gefressen und vielleicht hat er mit einer Schere den da verletzt. Und das Charakteristische an diesen frühen Knochenplatten war, dass wir hatten also eine Knochenschicht und da drauf war dann eine Schicht oder kleine Tuberkel von Dentin mit Zahnschmelz drüber. Also zahnartige Substanzen sind zuerst auf der Außenseite des Körpers entstanden und mit der Entwicklung des Kiefers dann in den Mund gewandert. Und jetzt ist es so, bei diesem Tier, bei diesem Fossil konnte man dann die Heilung des Knochens sehen. Der hat den Angriff überlebt. Und jetzt ist es nicht so gewesen wie heute, dass der Knochen die Heilung übernommen hat und die Wunde praktisch versiegelt hat im Knochen, sondern das Dentin hat das gemacht. Das Dentin hat zuerst die Rolle gehabt, praktisch den Knochen zu heilen und erst später hat dann der Knochen diese Fähigkeit erhalten. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend.
Wow. Und ist das auch so ein befriedigendes Ereignis für einen selbst, wenn man das dann rausgefunden hat und wenn man am Ende seiner kleinen Forschungsreise jeweils immer angelangt ist?
Ja, natürlich, das ist es immer. Und das waren jetzt die medizinischen Aspekte unserer Arbeit, ne? Und dann gibt es aber noch einen Aspekt, der für mich persönlich sogar noch interessanter ist. Und das ist der Paläobiologie. Man kann sagen, insbesondere Verletzungen am Skelett sind ja immer ja, man kann sagen, versteinertes Verhalten, weil es hängt immer mit dem Verhalten des Tieres zu tun. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Dinosaurier wie dem Tyrannosaurus oder seinen Verwandten sehr viele so Bissmarken an der Schnauze finden. Man sieht, da sind also Zähne lang gekratzt und da hat man also Kratzer im Knochen, die zum Teil verheilt sind, weil sich neuer Knochen bildet. Dann kann man darauf schließen, dass diese Tiere wahrscheinlich innerartliche Kommentkämpfe veranstaltet haben. Gerade die Männchen gegeneinander um die Weibchen oder um ein Revier oder um Nahrung oder so etwas. Oder zum Beispiel auch was mich auch beeindruckt hat, von einer Säbelzahnkatze hat man ein Fossil gefunden, das eine Hüftdysplasie hatte, also eine angeborene Fehlentwicklung des Hüftgelenks. Und dieses Tier konnte praktisch von Anfang an schlechter laufen als seine Artgenossen und konnte eigentlich auch nicht selber jagen oder ein Revier verteidigen. Aber dieses Tier ist alt geworden und wie kann das sein? Und das geht eigentlich nur dadurch, dass Säbelzahnkatzen soziale Tiere gewesen sein müssen, die irgendwie im Rudel gelebt haben. Und die anderen Mitglieder des Rudels haben dann praktisch diesem kranken Individuum geholfen und haben für dieses Tier mitgejagt. Anders ist es nicht zu erklären, dass es so alt geworden ist. Das fand ich sehr spannend.
Wow, also dass Säbelzahntiger eigentlich sehr sozial waren.
Untereinander, dass sie Gruppen gebildet haben, das spricht dafür. Es ist jetzt nicht der ultimative Beweis, aber ich finde, es ist eine starke Evidenz dafür.
Die Paläopathologie gibt es noch gar nicht so lang. Ihren Namen hat sie Ende des 19. Jahrhunderts von ihrem Begründer bekommen, dem französisch-englischen Bakteriologen Sir Marc Armand Ruffert. Die Diagnosen, die PaläopathologInnen heute liefern, beschränken sich aber nicht auf Dino und Co. Sie erforschen auch, wie wir Menschen vor tausenden Jahren gelebt haben und welche Schmerzen wir hatten. Da wäre zum Beispiel der Tennisarm. Den gibt es nicht erst, seit wir angefangen haben, Bälle über das Netz zu schlagen, sondern schon unsere Verwandten aus der Vorzeit hatten damit zu kämpfen. Eine Überlastung vom vielen Speerwerfen. Oder Skorbut. Der Vitaminmangel, der sich auch an den Knochen ablesen lässt, zeigt, wie zehrend vor tausenden Jahren lange Seefahrten waren. Und dann wäre da noch die Mittelohrentzündung reicher Gutsherren. Der Beweis, dass die Paläste doch nicht so trocken und komfortabel waren, wie wir uns sie vorgestellt haben. Welche Informationen sich noch aus Knochen ziehen lassen, dazu hört auch gerne mal in unsere Paläogenetik-Folge mit Elisabeth Hempel rein.
Bevor wir jetzt zu deiner Arbeit als solches kommen, möchte ich gerne mal den Grundaufbau eines Knochens aufschlüsseln. Und ich glaube, mit dir haben wir ja genau den richtigen Mann dafür, ne?
Ja, ich muss mich mit Knochen beschäftigen natürlich, ne? Das ist ja unser Spezialgebiet.
Wie ist denn so ein Knochen aufgebaut?
Also ein Knochen ist erstmal lebendes Gewebe. Das wissen manche Leute nicht, denken, das ist tote Stützsubstanz oder so. Aber nein, es ist ein richtig lebendes, sehr aktives Gewebe sogar.
Ergibt Sinn, sonst könnte er nicht zusammenwachsen, nachdem er bricht. Ne?
Genau, genau. Mhm. Und also er besteht zu einem großen Teil aus Kollagenfasern, also einem Protein. Dann aus Mineralkristallen, nämlich dem Mineral Hydroxylapatit, das ist ein Calciumphosphat. Und dann sind in allermeisten Fällen in dieser Knochenmatrix noch Zellen eingebaut, lebende Zellen, die sogenannten Osteozyten. Und diese Osteozyten sind durch feine, verzweigte Kanäle miteinander verbunden und die bilden ein sehr komplexes System, so ein bisschen wie die Nervenzellen im Gehirn. Und die können sehr viele Signale austauschen. Und diese Knochenzellen sind dafür zum Beispiel verantwortlich, dass Reparaturen am Knochen vorgenommen werden. Denn es findet ständig ein Auf- und Umbau und Abbau von Knochen statt. Und wenn jetzt zum Beispiel Mikrorisse im Knochen festgestellt werden durch die Knochenzellen, dann werden die wieder verheilt sozusagen. Oder sie sind auch dafür zuständig, den Calcium- und Phosphatstoffwechsel im Körper zu regulieren. Je nachdem, wie viel Calcium und Phosphat vom Knochen ins Blut abgegeben werden oder wieder im Knochen gebunden werden zum Beispiel.
Und wenn wir jetzt auf Zähne zu sprechen kommen, ein Zahn ist kein Knochen, oder?
Nein, der besteht aus Dentin. Das ist eine ähnliche Substanz wie Knochen und eben dem Zahnschmelz, der den Zahn dann umgibt. Und das ist die härteste Substanz des Körpers und da sind auch kaum organische Bestandteile mehr erhalten.
Also sind Zähne als solches dann stabiler als Knochen oder sind Knochen stabiler?
Letztendlich sind Zähne meistens stabiler und die Paläontologen, die sich mit fossilen Säugetieren beschäftigen, die finden oft nur die Zähne, weil die eben einfach besser erhalten sind. Aber das ist auch zum Beispiel bei Lungenfischen, die haben auch sehr große Zahnplatten und relativ schwach verknöcherte Skelette, da findet man meistens auch die Zähne. Also Paläontologen arbeiten sehr viel mit den Zähnen, weil sie so hart und ja so resistent gegen Verwitterung sind.
Ich habe auch trotzdem mal gehört, dass Knochen natürlich auch sehr stabil sind. Also ich meine, klar brechen sie, aber im Grunde leisten sie auch ganz, ganz viel. Ich habe mal gelesen, glaube ich, dass ein Knochen in der Größe einer Streichholzschachtel bis zu 9 Tonnen aushalten kann, ohne zu brechen. Muss man auch mal gucken, welcher Knochen von welchem Tier wahrscheinlich. Was macht ein Knochen so stabil?
Das ist einmal die Tatsache, dass, wie schon gesagt, eben diese Kollagenfasern da sind. Die dienen der Elastizität des Knochens und der Mineralanteil macht den Knochen hart. Und dann ist es aber auch noch so, der Knochen ist ja außen kompakt. Es ist ein kompakter Kortex, nennt man so eine kompakte Rinde. Wenn wir uns zum Beispiel unseren Oberschenkelknochen mal im Querschnitt anschauen würden, das ist so kreisförmig, diese Rinde aus kompaktem Knochen. Und innen drin ist die Markhöhle und die ist gefüllt mit Knochentrabekeln, also spongiösem Knochen. Mhm. Und diese Knochentrabekel, die richten sich nach den vorherrschenden Zug- und Druckrichtungen, die auf den Knochen einwirken, aus. Und das bewirkt eine unheimliche Stabilität.
Mhm. Und wenn jetzt der Knochen zum Fossil wird, verschwinden dabei auch diese ganzen einzelnen Strukturen, die du beschrieben hast, oder was bleibt da eigentlich noch erhalten?
Ja, das ist das Fantastische. Also viele Leute denken, fossile Knochen sind einfach nur Steine. Aber das ist gar nicht so. Wenn Sie einen Knochen nehmen und durchschneiden und ganz dünn, so 30 bis 50 Mikrometer dünn schneiden und im Mikroskop anschauen, dann sieht das aus wie in einem rezenten Knochen. Es ist also jede Struktur erhalten. Sie können das Knochengewebe bestimmen. Sie sehen die Blutgefäße, Sie sehen Wachstumsringe. Also die Blutgefäße, die Kanäle für die Blutgefäße. Also organisch ist nichts mehr vorhanden. Sie sehen die Knochenzelllakunen, wo die Knochenzellen drin waren, die Kanälchen, die sie verbunden haben. Und man kann dadurch unheimlich viel auch über den Knochenstoffwechsel und den gesamten Stoffwechsel dieser Tiere sagen. Und es ist meistens so, dass das ursprüngliche Material des Knochens ersetzt worden ist. Weil man kann sich vorstellen, wenn so ein Knochen im Gestein eingebettet ist und fossilisiert, ist dieser Knochen immer wieder bestimmten zirkulierenden Flüssigkeiten im Boden oder im Stein ausgesetzt, der auch Mineralien gelöst hat. Und Knochen hat sehr viele Poren und Hohlräume und dann fällen die Minerale in diesen Wässern, die da zirkulieren, in diesen Hohlräumen aus. Und darum sind Knochen, die Hohlräume, Markhöhlen zum Beispiel oder Blutgefäßkanäle, oft mit Kalzit gefüllt zum Beispiel oder mit Quarz oder so etwas. Und das imprägniert den Knochen dann auch. Und auch die ursprüngliche Knochensubstanz, dieses Hydroxylapatit, wird auch ersetzt zu unterschiedlichem Grad. Also jetzt ein Knochen zum Beispiel aus der Eiszeit von einem Mammut, das vielleicht 15.000 Jahre alt ist, da haben wir noch weitgehend die originale Knochensubstanz. Aber bei einem frühen Amphib, das 300 Millionen Jahre alt ist, dann ist es meistens ersetzt worden durch andere Minerale. Aber die Struktur ist genau erhalten geblieben. Und das ist wirklich fantastisch.
Wie geht ihr denn bei der Untersuchung vor? Du hast gerade beschrieben, wenn so ein Knochen ganz feine Scheibchen geschnitten wird. Müsst ihr denn den Knochen immer anschneiden oder ist es nicht immer notwendig?
Also es wäre schön, wenn wir es könnten, aber so anschneiden ist natürlich invasiv, ne? Und es macht den Knochen kaputt. Und das sehen die Museumskuratoren mit Recht natürlich nicht gerne, denn viele Stücke sind einmalig. Aber wir gehen so vor, also erstmal sehen wir, dass irgendwas mit dem Knochen nicht stimmt in der Paläopathologie. Er sieht anders aus, als er eigentlich aussehen müsste. Wir vergleichen das makroskopisch, also von der äußeren Morphologie her, mit anderen Knochen. Und dann versuchen wir aber irgendwie schon in den Knochen reinzuschauen, denn die interne Struktur ist schon, wie die sich verändert hat, aussagekräftiger, was die Pathologien betrifft, oft als eben der äußere Blick auf den Knochen. Und das machen wir dann meistens mit nicht-invasiven Methoden. Mhm. Also medizinisches CT zum Beispiel im Krankenhaus, das reicht aber oft nicht. Wir haben im Museum für Naturkunde ein 2-Mikro-CT-Apparate und da kann man schon sehr, sehr schön die Knochenstruktur erkennen. Wenn es aber zu dicht ist, kann man auch noch Neutronenscan oder Synchrotron anwenden. Da gehen wir dann ins Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie. Die kennen uns schon. Dann können wir auch solche schwierigen Kandidaten untersuchen. Und das ist natürlich optimal, weil man da eben den Knochen nicht zerstört. Allerdings muss ich sagen, das Aussagekräftigste sind tatsächlich diese Dünnschliffe, wenn wir also den Knochen zersägen und dünn schneiden und dann im Mikroskop anschauen. Aber das wird, wie gesagt, eher selten erlaubt.
Aber die untersuchen wahrscheinlich den Knochen, nachdem ihr ihn zurückgibt, ne? Also kurz mal, ob damit alles in Ordnung ist. Den kann man nicht einfach so wieder in die Schublade schieben.
Ja klar, natürlich. Aber wir passen auch auf. Wir haben da Erfahrung mit.
Wenn man so ein dünnes Scheibchen rausschneidet und sagt, ja, okay. Das flicken wir wieder zusammen. Das merkt keiner.
Also ja, genau. Wir müssen uns erst natürlich die offizielle Erlaubnis einholen. Mhm. Wir machen es dann immer so. Das haben wir jetzt vor kurzem tatsächlich gemacht. Da hatten wir einen pathologischen Knochen von einem Raubsaurier. Den haben wir aus Stuttgart ausgeliehen. Mhm. Und da haben wir dann gefragt, ob wir so eine kleine Scheibe raussägen dürfen. Das haben sie uns dann erlaubt. Aber wir haben vorher einen Abguss gemacht, unsere Präparatoren. Ah, okay. Praktisch eine Kopie von dem Knochen, wie er vor dem Sägen ausgesehen hat. Und so kann man dann die äußere Struktur praktisch dann konservieren sozusagen.
Aber danach habt ihr den nicht wieder zusammengeklebt, ne? Weil er dann...
Nee, das haben wir also noch nicht gemacht. Man könnte theoretisch, was manchmal gemacht wird, wenn man jetzt weiß, wie dick die Scheibe war, die man rausgeschnitten hat, vielleicht so eine Scheibe aus Gips nochmal dazwischen kleben, sozusagen zwischen die beiden Stücke. Das kommt aber darauf an, wie die Kuratoren das dann wollen. Aber wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass noch so ein Abguss, so eine Kopie gemacht worden ist.
Abgesehen von Gewalteinwirkungen oder Unfällen, was greift denn Knochen an, beziehungsweise welche Pathologien gibt es?
Also wir sehen bei uns in unseren pathologischen Fällen im Prinzip das, was man heutzutage auch in der Tiermedizin oder Humanmedizin sehen kann. Also das meiste sind tatsächlich Verletzungen. Mhm. Das kommt auch immer ein bisschen auf das Tier an. Zum Beispiel die Raubdinosaurier haben viel öfter Knochenbrüche an den Beinen, als es die pflanzenfressenden Dinosaurier haben, weil die sehr viel aktiver gelebt haben. Die haben Tiere gejagt, die haben auch mal gekämpft mit der Beute. Mhm. Und dann kann es sein, da sind die eher für Verletzungen anfällig als jetzt ruhigere Pflanzenfresser. Dann haben wir aber auch Stoffwechselerkrankungen gefunden, zum Beispiel Paget's Disease of Bone, das ist eine Störung des Knochenstoffwechsels. Dann hat ein Kollege mal Gicht nachgewiesen bei einem Tyrannosaurier. Allerdings ist das ein bisschen umstritten, ob das so sicher ist, die Diagnose. Oder es gibt Rachitis. Bei Höhlenbären hat man das immer mal wieder gefunden. Das wird damit interpretiert, dass die in den Alpen gelebt haben, in einer Zeit, in der Eiszeit, als die Sonneneinstrahlung nicht so war und die Knochen dadurch zu wenig Kalzium aufnehmen konnten, durch Vitamin-D-Mangel zum Beispiel. Dann haben wir angeborene Fehlbildungen gefunden, einige, also erstaunlich viele. Das muss ich überlegen, dann hatten wir Gelenkserkrankungen gefunden.
Tumore auch?
Genau, ja. Wir haben bei einem Walschädel haben wir einen gutartigen Knochentumor gefunden, hinten am Schädel. Und bei einer Urschildkröte, also eigentlich der ältesten Schildkröte der Welt, die ist 250 Millionen Jahre alt, aus Baden-Württemberg, da haben wir was Übles gefunden, einen Osteosarkom, also einen bösartigen Knochentumor.
Und wie sieht ein Knochen aus, der von so einem Tumor befallen ist?
Das war ein kleiner Oberschenkelknochen, der war vielleicht so 4 Zentimeter groß, das war ein relativ kleines Tier. Und da merkte man, dass auf der körpernahen Seite dieses Knochens, dass der so ein bisschen aufgetrieben war und so eine kraterartige, vernarbte Knochenoberfläche hatte und auch so ein bisschen angeschwollen war. Und zuerst dachte ich, der ist vielleicht gebissen worden von einem anderen Tier und das ist so eine Knochenentzündung, so eine Osteomyelitis oder sowas. Und dann haben wir da Mikro-CT-Aufnahmen im Museum gemacht. Und da hat man ziemlich eindeutig das Bild von einem Osteosarkom gesehen, wie man es auch beim Menschen hat. Erstaunlich, muss ich sogar sagen, identisch wie beim Menschen sah das aus, dass da eben diese neu gebildete Masse an pathologischem Knochen, die zeigt dann im Mikro-CT so eine strahlenförmige Struktur, weil die besteht aus so kleinen Knochennadeln. Mhm. Und es geht dann wie Sonnenstrahlen, geht das so nach außen. Sieht eigentlich fast schön aus, ist es aber natürlich nicht vom Ergebnis her. Und da konnten wir das ziemlich eindeutig bestimmen, dass es sich um Krebs handelt. Allerdings muss ich sagen, dass gerade Krebs oder Tumore generell in der Paläopathologie sehr schwer zu bestimmen sind. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der Differentialdiagnose bleiben da oft noch Alternativen stehen, insbesondere die Knocheninfektionen. Und darum sollte man gerade bei der Diagnose von Tumoren in unserem Fachgebiet sehr, sehr vorsichtig sein und da ruhig auch Experten zu Rate ziehen. Mhm. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel einen Unterschenkel von einem Tyrannosaurus, und zwar der Sue, der berühmten Sue aus Chicago, untersucht. Der hatte so einen angeschwollenen Bereich, wo man zuerst dachte, es war ein Knochenbruch. Dann haben wir das CT gescannt. Und sind wir so weit gekommen, dass am Schluss bloß noch als alternative Diagnosen Knochenkrebs oder Osteomyelitis übrig geblieben ist. Und wir konnten es nicht weitermachen. Und da hatten unsere Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten aus der Charité, das ist Herr Asbach und Herr Hamm, die hatten die Idee, lass uns doch einfach mal mit den nächsten heute lebenden Verwandten vom Tyrannosaurus, das sind die Vögel und die Reptilien, schauen, wie häufig kommt bei denen Osteomyelitis vor und wie oft Tumore. Und dann haben wir gesehen durch Literaturarbeit, dass also verschwindend gering die Anzahl von den Tumoren ist und recht häufig die Osteomyelitis. Und dann kamen wir zu dem Schluss, dass sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dieser Tyrannosaurus an Osteomyelitis, also Knocheninfektion, gelitten hat und nicht am Tumor.
Morbus Paget, wie heißt das?
Morbus Paget, also es war John Paget, das war ein britischer Anatom, der hat diese Krankheit entdeckt und zuerst beschrieben.
Das hast du ja mit deinem Kollegen Oliver Hampe auch an einem Museumsobjekt entdeckt, oder? Was war so besonders an dieser Entdeckung?
Genau, also Oliver Hampe war noch beteiligt, mein Kollege, und dann ein Radiologe von der Charité, Patrick Asbach, mit dem wir schon seit 16 Jahren zusammenarbeiten. Denn das ist auch das Schöne an der Paläopathologie, sie ist sehr interdisziplinär. Also wir Paläontologen arbeiten mit Medizinern zusammen und auch mit Materialwissenschaftlern, wenn bestimmte Scans durchgeführt werden müssen oder so. Und da hatten wir von einem kleinen Dinosaurier aus dem heutigen Tansania, der etwa so etwas größer als ein Schaf gewesen ist und auch Gazellen Dinosaurier heißt, weil er so schnell rennen konnte auf zwei Beinen. Da haben wir unheimlich viele Wirbel im Museum. Und dann haben wir bei einem isolierten Wirbel gesehen, dass der in der Mitte so eigenartig aufgeschwemmt, aufgequollen war. Mhm. Und dann haben wir den, da konnten wir uns jetzt noch zuerst keinen Reim drauf machen und haben den ins Mikro-CT getan. Und da waren wir überrascht über die Klarheit des Bildes. Also der Knochenkortex, diese kompakte Knochenrinde dieses Wirbels war also bestimmt um das 20-fache verdickt. Und auch die interne Trabekelstruktur war verändert. Die einzelnen Knochentrabekel waren viel dicker als normal und die Anzahl der Trabekel war viel geringer. Und das ist ganz typisch für diese Paget-Krankheit oder Paget's Disease of Bone. Das ist nämlich eine Stoffwechselkrankheit des Körpers, in der übermäßig viele Osteoklasten gebildet werden. Das sind knochenabbauende Zellen, die bauen dann auf einmal ganz viel Knochen ab und gleichzeitig werden unheimlich viele Osteoblasten gebildet, die bauen Knochen auf und es wird dann gleichzeitig in einem Knochen ungeordnet Knochen abgebaut und ungeordnet aufgebaut. Aber es ist meistens nur ein Knochen, also es ist gutartig. Es geht nicht auf andere Knochen über, wie bei einem bösartigen Tumor oder so. Und das schreitet sehr langsam voran, es geht also über viele, viele Jahre. Und zuerst hat man auch gar keine Symptome. Bei Menschen wird das nur durch Zufall entdeckt. Aber dann, nach mehreren Jahren, können dann Beschwerden auftreten. Und zwar dann, wenn dieser neu gebildete Knochen, der ja sehr ungeordnet aufgebaut wird, der bricht leicht. Es kann also leicht zu Knochenbrüchen kommen bei den befallenen Knochen. Oder dieser neu gebildete Knochen drückt auf Nerven. Und dann können Schmerzen entstehen oder auch neuronale Ausfälle. Und das kann zum Beispiel auch das Innenohr betreffen, dass also die Ohrkapsel deformiert, weil das ist also typisch für den Paget, dass Knochen sich vergrößert und auch deformiert. Und dann kann es bis hin zur Taubheit kommen.
Wow.
Aber an sich, wie gesagt, ist es eigentlich keine gefährliche Krankheit, weil sie eben sich nicht ausbreitet.
Mhm. Ich habe noch eine Frage, nachdem wir jetzt so viel über Pathologien gesprochen haben. Wie halte ich denn eigentlich meine Knochen gesund?
Ja, also einmal ist immer Bewegung wichtig, denn durch Bewegung wird auch der Knochenstoffwechsel angeregt sozusagen und es wird neue Knochenmasse gebildet. Also Bewegung ist immer ganz wichtig, sonst bildet sich der Knochen zurück. Aber man muss natürlich auch auf die Ernährung achten und sollte ruhig kalziumreiche Nahrung zu sich nehmen. Also gerade Milch wird immer empfohlen oder auch Nüsse, Tofu, grünes Gemüse. Aber auch Fleisch sollte man nicht ganz verachten. Und nicht zuletzt auch die Sonneneinstrahlung. Also ruhig mal ja eine halbe Stunde Sonnenbad am Tag, wenn das möglich ist. Weil eben das Vitamin D, das sich über die Sonneneinstrahlung bei uns bildet, das ist wichtig, damit Kalzium aufgenommen werden kann im Knochen.
Wie sagt man so schön? Je älter man wird, desto mehr Knochen lernt man kennen. Ich weiß, klassischer Boomer-Spruch. Für die Jungen und Fitten unter euch, die sich ihrer Knochen allenfalls beim Schienbein anrempeln oder Skaten vergewissern, gibt's jetzt also eine kleine Knochenkunde von mir. Der größte Knochen ist der Oberschenkelknochen. Den kleinsten findet ihr im Ohr. Genau der Steigbügel. Nur circa 3 Millimeterchen ist er klein, aber nicht weniger wichtig. Er überträgt die Schwingungen vom Trommelfell ans Innenohr. Es liegen also einfach nur 3 mm zwischen Hören und Nichthören. Im Ohr liegt noch ein prominenter Knochen. Der härteste Knochen ist nämlich nicht etwa der Oberschenkel- oder der Kieferknochen, es ist das Felsenbein im Innenohr. Auch sehr klein, aber sehr stark und schützt euer Innenohr. Und dann gibt es noch Knochen, die gibt's gar nicht. Der Musikantenknochen zum Beispiel, der so schmerzhaft vibriert, wenn man ihn anstößt. Das ist der Ellennerv, den ihr da erwischt. Nervus ulnaris, der sitzt in der kleinen Kuhle an der Spitze des Ellenbogens. Es gibt da aber noch mehr Klugscheißerwissen zu echten Knochen, oder Lukas?
Ich kann mir vorstellen, für dich ist ja ein Knochen nicht gleich ein Knochen. Welche Arten gibt es überhaupt? Ich weiß schon mal, Dinosaurier hatten, glaube ich, Röhrenknochen, ne?
Hatten sie auch, aber nicht nur. Also wir haben ja auch Röhrenknochen, das sind die Langknochen sozusagen, mhm, für die Extremitäten, zum Beispiel Oberschenkel oder Oberarm oder so. Da haben wir im Prinzip die gleichen Knochen wie die Dinosaurier.
Bloß ein bisschen gestretched beim Giraffatitan.
Ja, genau. Also man kann Knochen zum Beispiel nach der internen Struktur unterscheiden, den schon erwähnten Kompaktknochen, der eben sehr fest und kompakt ist, oder auch den spongiösen Knochen, der aus verzweigten Knochentrabekeln besteht, der meistens im Inneren eines Knochens lokalisiert ist und außenrum ist eben dann der kompakte Kortex. Man kann aber auch nach der Bildung von Knochen unterscheiden. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Gewebsknochen oder Hautknochen oder Dermalknochen wird er auch genannt. Das ist ein Knochen, der ist meist eher so plattig, keine Röhre. Und der bildet sich in der Haut, in der Unterhaut, und zwar ohne knorpeligen Vorläufer. Das ist bei uns zum Beispiel das Schädeldach oder auch die Schlüsselbeine oder bei einem Krokodil zum Beispiel die Panzerplatten auf dem Rücken. Und diesen Knochen gegenüberstellen kann man die sogenannten Ersatzknochen. Das sind Knochen, die werden zuerst in der Embryonalentwicklung knorpelig vorgebildet. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal unseren Oberschenkel nehmen, der ist beim Embryo noch völlig knorpelig, ein ganz knorpeliger Stab. Und da, wo der Schaft ist, da bildet sich dann eine Knochenmanschette. Die wird abgelagert durch das sogenannte Periost, die Knochenhaut. Und im Inneren dieser Manschette und an den Enden dieses Knorpels, da wird der Knorpel durch Knochen ersetzt. Das ist der sogenannte Ersatzknochen. Und dieser Ersatzknochen führt dazu, dass der Knochen in die Länge wächst, während der Knochen, der von der Knochenhaut abgelagert wird, der führt dazu, dass eben so ein Röhrenknochen zum Beispiel so in die Breite wächst, also umlaufend nach außen.
Wenn wir jetzt gerade bei Knochengröße kurz mal waren, wie unterscheidet sich eigentlich ein Dinosaurierknochen von einem Walknochen? Ihr könnt ihn ja wahrscheinlich nicht anhand nur der Größe unterscheiden, oder?
Also die Walwirbel erreichen manchmal schon die Größe oder fast die Größe der größten Dinosaurier. Wow. Aber man erkennt sehr schnell, dass es sich nicht um Dinosaurierknochen handelt, sondern um Walknochen, weil die ziemlich anders aussehen. Bei einem Wal ist es so, das sind ja Tiere, die müssen keine so festen Knochen haben, weil sie ja den Auftrieb des Wassers haben. Mhm. Die müssen nicht gegen die Schwerkraft wirken. Die müssen also nicht an Land laufen und sich über Land fortbewegen und gegen die Schwerkraft arbeiten. Das ist der Vorteil von denen. Und darum haben deren Knochen kaum diesen Kompaktknochen, der fehlt da weitgehend. Also die haben nicht diese äußere kompakte Schicht, sondern da ist der gesamte Knochen spongiös. Das kann man sofort sehen. Also der wirkt so ganz schwammig und enthält auch viel Fett, damit diese Tiere schön leicht sind und gut schwimmen können. Während jetzt diese vergleichbar großen Dinosaurierknochen, zum Beispiel von Giraffa Titan, die haben durchaus eben diesen kompakten, festeren Knochen, weil die eben auch ein festeres Skelett haben müssen. Aber wenn die jetzt nur eben kompakt aufgebaut werden, dann hätten die sich gar nicht fortbewegen können an Land, weil sie viel zu schwer gewesen sind. Und darum haben die sogenannten pneumatisierten Knochen. Die haben also ganz viele Hohlräume im Knochen, die von einem Luftsacksystem durchdrungen waren. So ein bisschen wie bei den heutigen Vögeln, die ja auch im Grunde Dinosaurier sind, von der Stammesgeschichte her. Und dieser pneumatisierte Knochen der Dinosaurier hat dazu geführt, dass sich diese großen Tiere überhaupt entwickeln konnten. Sonst hätten die sich buchstäblich nicht an Land fortbewegen können.
Ah, okay. Das ergibt Sinn. Wie ist es denn bei uns Menschen? Welche Knochenart findet man denn in unserem Skelett?
Also wir haben auch diese Ersatzknochen, also die zuerst knorpelig vorgebildet werden. Das sind meistens die Knochen, die etwas tiefer im Körper liegen. Also unsere Wirbel zum Beispiel, die Rippen oder auch die Extremitätenknochen.
Du hattest vorhin gesagt, es gibt Knochen seit 250 Millionen Jahren, oder?
Nee, noch viel länger. Man kann sagen, im Grunde seit fast 500 Millionen Jahren, seit dem oberen Kambrium. Also die ersten Wirbeltiere, die man kennt, das waren so kleine fischartige Formen, die noch keine Kiefer hatten, also kieferlose Fische. Und die hatten nichts weiter als ein knorpeliges Innenskelett. Die hatten gar keinen Knochen. Und etwas später hat sich dann ein Außenskelett gebildet. Das waren also Knochenplatten, die das Tier geschützt haben. Mhm. Das waren aber immer noch kieferlose Fische. Und das waren das, was ich vorhin erzählt habe, diese Knochenplatten mit Dentin und Schmelz obendrauf.
Ja, ne? Genau.
Und dann später haben sich aus diesen Formen die kiefertragenden Wirbeltiere entwickelt. Also ein Kiefer hat ja sehr viele Vorteile, wenn man die Beute ergreifen und zerschneiden oder zerkauen kann und so weiter. Und die meisten heutigen Wirbeltiere sind ja kiefertragende Wirbeltiere. Es gibt noch die Schleimaale und die Neunaugen. Das sind noch, ja, eigentlich kärgliche Überreste der kieferlosen Fische. Und diese kiefertragenden Wirbeltiere haben dann auch ein Innenskelett gebildet. Das heißt auch, dass auch die Wirbelsäule und die Rippen und auch der Gehirnschädel und so weiter, der ist dann auch noch verknöchert. Aber zuerst entstand der Knochen als Außenskelett.
Also hatten die Knochen als solches auch eine eigene Evolutionsgeschichte, auch im Aufbau?
Ja, auf jeden Fall. Der erste Knochen, den man kennt von diesen ganz frühen kieferlosen Fischen, der unterscheidet sich in der Struktur und in der Histologie vom heutigen Knochen dadurch, zum Beispiel, dass er keine Knochenzellen besessen hat. Es ist also ein völlig zellfreier Knochen gewesen, der wird auch Aspidin genannt. Und bei der Gruppe von kieferlosen Fischen, aus denen sich dann die kiefertragenden Wirbeltiere entwickelt haben, die haben zum ersten Mal zellulären Knochen entwickelt. Und wie ich vorhin schon sagte, die Knochenzellen haben durchaus einen Vorteil, denn sie koordinieren zum Beispiel den Calcium- und Phosphatstoffwechsel oder auch kleinere Reparaturen am Knochen. Und das hat diesen Tieren dann einen Vorteil gegeben, weshalb sich der zelluläre Knochen durchgesetzt hat. Jetzt ist es aber sehr kompliziert. Die diverseste Gruppe von heutigen Wirbeltieren, das sind die Knochenfische mit über 30.000 Arten. Und die meisten von denen, die am höchsten abgeleiteten, die haben wieder sekundär zellfreien Knochen entwickelt. Und keiner weiß, warum die wieder ihre Knochenzellen verloren haben. Weil doch Knochenzellen so viele Vorteile bieten, aber die haben keine mehr und leben trotzdem wunderbar. Und daran wird auch intensiv gearbeitet. Aber bisher gibt es noch keine überzeugende Hypothese, warum das der Fall war. Und um das Ganze noch weiter zu komplizieren, es gibt jetzt wiederum Fische wie zum Beispiel die Thunfische oder die Schwertfische, die also unheimlich schnelle Schwimmer sind, die also über 100 Stundenkilometer schwimmen können und wahnsinnig hohen Stoffwechsel haben. Und die stammen von Formen ab, die ihre Knochenzellen reduziert hatten. Und die haben jetzt sekundär wieder Knochenzellen entwickelt. Also das sind also sekundär knochenzelltragende Formen. Und da wird es so interpretiert, die haben einen so hohen Stoffwechsel, die brauchen wieder Knochenzellen. Aber das ist ein sehr spannendes und sehr aktuelles Forschungsthema. Und da ist noch vieles im Dunkeln.
In Knochendetails eintauchen können und überhaupt in alle Facetten des Naturkundemuseums, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner, der Berliner Sparkasse, zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch dann nämlich über die Instagram-Story Schätzfragen und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Also in dem Fall von dir, lieber Florian. Los geht's. Welche Pathologie wurde bei Dinosauriern noch nicht nachgewiesen? Gicht, Husten oder ein Bandscheibenvorfall?
Also, das ist der Bandscheibenvorfall, der wurde noch nicht nachgewiesen, weil Dinosaurier keine Bandscheiben besessen haben. Die haben nämlich andere Gelenke zwischen den Wirbeln gehabt als die Säugetiere. Also Bandscheiben gibt es bei Säugetieren.
Okay, gut. Der T-Rex ist ja wieder da. Ab sofort könnt ihr Tristan Otto wieder im Museum bewundern. Und wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, aus wie vielen Knochen besteht ein vollständiges T-Rex-Skelett? Und jetzt kommt die Antwort.
Ja, es sind etwa 300 einzelne Knochen.
Wow. Mit wie vielen Jahren ist die Knochendichte des Menschen am höchsten? Mit 12, mit 25 oder mit 30 Jahren?
Normalerweise mit 30 Jahren.
Okay, und da ab da wieder wird wieder abgebaut, oder?
Ja, genau, da muss man aufpassen und auch dementsprechend den Lebensstil gesund anpassen.
Ab da langsam gesund leben.
Ja, ja. Nach Möglichkeit vorher auch.
Wenn es irgendwie geht, okay. Ja. Lieber Florian, danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, ich danke auch.
Knochenbrüche, Verletzungen, Infektionen. Eigentlich schade, dass es für unsere Körper keine Ersatzteillager gibt. Der Axolotl und andere Salamanderarten haben da sowas Ähnliches. Ihre Gliedmaßen wachsen einfach nach. Wie sie sich immer wieder auf neuwertig trimmen, das erzählt uns Doktorandin Vivien Bothe in der nächsten Folge. Bis dahin, Hals- und Beinbruch, wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut und abonniert uns.
In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.